Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines KI-Lieblingspodcasts, Layer89. Hallo Barbara!
Hallo Jochen!
Meine Güte, also wenn auf YouTube jemand diese Folge anschmeißt, erschrickt der hundertprozentig, wenn mein Gesicht in dieser Großaufnahme an der Kamera hängt. Ich muss, glaube ich,
mal ein bisschen
Mikrofon.
Näher. Ich komme auch mal ein bisschen näher.
Genau.
Hallo liebes YouTube-Publikum!
Ja, genau. Wir wollen uns heute mal über Kontextfenster, also Kontext Windows unterhalten und was da in diesem Feld noch so herumkreucht und fleucht. Also sprich Stichwort RAC.
Ja.
Wenn ich da sitze und die KI mit einem Prompt füttere und erwarte dann, dass irgendwie gute Ergebnisse rauskommen, dann muss ich ja in der Regel mehr Kontext anfüttern. Ich muss ihr Kontext mitgeben, damit sie das gut abarbeiten kann. Und jetzt gibt's halt Menschen, die da unglaublich viel in diesen Kontext mit reinschmeißen, weil die Kontextfenster, die sind ja auch schon unglaublich groß.
Das stimmt.
Und die machen das eventuell auch, wenn sie KI-Chatbots bauen. Ich hatte jetzt gerade eine Freundin von mir, die versucht, ein Buch zu schreiben. Okay. Und die ist jetzt bei Seite, weiß ich nicht, 70 oder sowas. Okay. Und sie schmeißt jedes Mal das komplette Buch ins Kontextfenster mit rein. Und da sitze ich dann so an der Stelle und frag mich, ist das schlau? Also ja, mehr Kontext ist gut, aber...
Ja, also kann man machen. Sie wird jetzt dann aber auch hoffentlich gleich auf dem Claude 4.6er Modell laufen, weil ansonsten das ist das einzige Modell, wo sie noch eine Chance hat. Claude hat mit seinem 1 Million Token Window, was einigermaßen reliable ist, bist du bei 600 Bildern und ungefähr 600 Seiten PDF. Aber ja. Also generell könnt ihr euch merken, 200.000 Token ist mal so. Und Sweet Spot, falls ihr unsere andere Folge, wo wir über Notion geredet haben, noch nicht gehört habt, der Sweet Spot in Vollprod-Geschichten ist eher so zwischen 130 und 180.000, eher weniger sogar, was Token und Token-Window-Functions angeht. Also deswegen, also 70 Seiten bereits gebautes Buch, weiß ich jetzt nicht so. Ich würde jetzt mal sagen, klingt gruselig.
Ja, also mal abgesehen davon, dass ich dich jetzt gleich noch kurz löchern werde und dich fragen werde, was A, der Sweet Spot ist und B, was denn eigentlich das Problem dabei ist, wenn man dieses Kontextfenster so willenlos vollstopft, ist ihr Problem natürlich, dass ihr relativ schnell, das war dann auch der Grund, warum ich von dieser Nummer erfahren habe, auffällt, dass ihr Limit aufgebraucht ist, weil das Ding muss ja jedes Mal durch dieses Buch durchrödeln. Ja. Und sie bekamen dann tatsächlich die Auskunft, wo ich mich heute noch frage, wo zum Teufel steht das? Ich habe es bei Claude nie gefunden. Du hast dein Limit bis Dienstag aufgebracht.
Das ist dein Claude. In den bezahlten Accounts kannst du deine Nutzungslimits angucken. Und da steht das dann eben drin, wann du vielleicht auch ausgelaufen bist. Also ja, das kann man, wer einen Claude Pro, Max, Teams oder Business Account hat, Enterprise Accounts sind anders konfiguriert, da siehst du deine Nutzungen und da kannst du die Nutzung per, da siehst du das, genau.
Also da muss ich mal
in meine Nutzung, wenn ihr das Ding auf Deutsch konfiguriert habt.
Alles klar. Ja, ich habe einen Max-Account, ich laufe halt maximal in so Sachen wie, keine Ahnung, jetzt gerade ist dein Limit aufgebraucht, dann gehe ich eine Stunde später ran und dann geht's wieder. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass er mir das Limit bis Dienstag gleich gekillt
ist. Aber auch hier, kleine Side-Note, Service Post. Diese Folge wird, wir nehmen das in der gleichen Woche auf. Claude hat gerade in einem Blogartikel announced, dass im gesamten März mehr Power zur Verfügung steht. Und zwar für alle, die außerhalb der Kernarbeitszeiten arbeiten. Also wir linken euch das unten drunter. Das gilt für den gesamten März, funktioniert auch automatisch. Und stellt euch eben mehr Claude Power zur Verfügung. Wir verlinken das dann unten in den Shownotes, solange das gilt. Wie gesagt, im Zweifelsfall, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Aber im Zweifelsfall im kompletten März. Usage Promotion von Claude selber.
Versuchen die Infrastrukturen irgendwie in anderen Stunden auszulasten? Weil
das ist genau der Grund, Infrastrukturauslastungen, sodass nicht alle auf den gleichen Nutzungszeiten haben und du musst Anreizsysteme bilden, um nicht nur, also Enterprise und sonst irgendwas konfiguriert hoffentlich mit Batch-Requests. Der Rest aber natürlich, es macht halt einfach wahnsinnig viel Sinn, auch Anreize zu bieten, dass du dich außerhalb der Kern-Traffic-Zeiten bewegst, nichts ist einfacher als dem Nutzer mal zu sagen, kannst du bitte wann anders bedienen? Und das ist quasi an der Stelle, warum das so interessant ist. Und genau, deswegen an der Stelle definitiv eine gute Variante. Und die läuft vom 13. März an. Das heißt, ihr solltet das auch schon eventuell gesehen und gehört haben, aber durch den gesamten März ist mein letzter Stand. Und wie gesagt, Link in den Shownotes.
Okay, weg von Cloud im Spezifischen, zurück zum Kontext Fenster im Allgemeinen. Jetzt hast du vorhin den Sweet Spot erwähnt und hast uns irgendwas um 120, 130.000 Token, wenn ich mich richtig erinnere, um die Ohren gehauen. Was ist der Sweet Spot und warum ist der jetzt wichtig, wenn die Kontextfenster doch so riesengroß sind?
Also grundsätzlich, jedes Mal, wenn du mit einem Chatbot arbeitest, funktioniert sonst irgendwas, dann nutzt du ja quasi, ist jede Eingabe, die du tust, egal ob das der Prompt ist, den du benutzt, also die Anweisung, die du schreibst, oder eben die Zusatzinformationen, die wir meistens als Kontext bezeichnen, gehen auf dein Gesamtbudget, was du in diesem Laufchat, wie du auch immer definieren möchtest, in diesem Call hast. Das ist die gesamte Größe der maximalen Anzahl an Token, die verarbeitet werden können, ohne dass das Ding komplett quasi zusammenbricht oder völlig dumm wird. Und die meisten unterschätzen das, weil die irgendwie denken, dass das irgendwie unendlich lang ist. Jetzt machen wir mal hier so das ganz schön deutsche Beispiel. Noch dazu, bei den aktuellen Tankpreisen tut's extra viel weh. Du hast, wenn du dein Auto entweder elektrisch oder per Benzin-Diesel tankst, dann hat das eine bestimmte Reichweite. Die kannst du ja schlecht wegdiskutieren. Und keiner kommt auf die Idee zu glauben, mein Tank hat 800 Kilometer Reichweite, ich fahre damit mal 1000. Jo, das funktioniert so natürlich nicht. Und dieses Context-Window, diese Maximalanzahl an Token, die verarbeitet werden können, ist quasi dein Tank. Aber anders als wenn du an die Tankstelle fährst, weil das tut es momentan besonders weh, und da dein lustiges Benzinchen reintankst und damit ja einfach weiterfahren kannst, haben wir keinen Refresher in dieser technischen Pipelining, sondern du musst dann irgendwo woanders starten, irgendwie einen Neustart machen, dass du deine Token wieder zur Verfügung stehen hast. Aber grundsätzlich ist die sogenannte Token Window Function und damit auch die Limitierung im sogenannten verarbeitbaren Context Window, worüber eben dein Tank definiert ist. Kleiner Reminder, im November 2022 bis in den Februar 2023, als ChatGPT in seiner Rohversion auf dem 3.5er Modell rausgekommen ist, hatten wir 8000 Token. Deswegen ist übrigens auch vieles von dem, was euch eventuell in Schulungen oder in sonstigen Sachen erzählt wird, völlig, und zwar so veraltet, wie es nur irgendwie sein kann. Also das Toastbrot ist nicht nur verschimmelt, sondern es ist schon 80 Mal wiedergeboren, weil die technischen Entwicklungen so massiv vorantreiben, was dann aber auch zu Stilblüten, die wir auch heute diskutieren, der Rack ist tot, führen. Aber die geänderten Capabilities sowohl der LLMs als auch der technischen Verarbeitung sind extrem dynamisch, was natürlich viel Stress auf den Unternehmen ist, aber unter anderem, wir haben mal bei 8000 Token angefangen. Heute kann Claude, Gemini, sind die mit und auch OpenAI keine bestimmten Varianten eine Million. Achtung, damit solltet ihr nicht rechnen. Und das ist zurück zu diesem, das ist der Sweet Spot. Der Sweet Spot ist halt, wo du sagst, nur weil, so, ihr kennt, wir bleiben beim Amtan-Beispiel. So, da müsst ihr jetzt durch. Nur weil du theoretisch bei optimaler Rückenwindsituation ausgeschalteter Klimaanlage, ihr kennt noch das Drama, als ihr früher die Klimaanlage ausgeschaltet habt, weil wir kurz vor knapp vor der Tankstelle waren. Und falls ihr nicht so einen Fahrstil habt, naja, okay. Unter optimalen Bedingungen, und die sind nicht immer so hart definiert, könntest du eine Million verbrennen und nutzen, realistisch, insbesondere wenn du hoch reliable haben willst, bis dieser Sweet Spot, besonders in Agentic Workflows oder Agentic, halt eben um diese 130 bis 150.000. Auch darauf gerechnet, dass die meisten jetzt eben stabil auf diesen 200.000 Token laufen. Und das andere kann man mal nutzen und das ist auch ganz spannend. Aber wie gesagt, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja eher auch an der, setzt man das in Full Prod? Da muss ich da ein bisschen anders denken. Aber könnt ihr es mal Brute Force an die Belastungsgrenze in euren Accounts bringen? Ja, aber das ist gemeint mit dem generellen maximalen Token-Window von diesen 1 Million. Und das ist eben der Großteil, wenn euer Prompt quasi 10 Zeilen ist oder 20 Zeilen ist und du auf der anderen Seite ein 100-Seiten-Dokument hochlädst, dann liegt es natürlich mehr am Kontext als am eigentlichen Prompt. Aber gerechnet wird alles zusammen. Und vergesst nicht, der Output rechnet sich ja auch in euer Token-Window rein. Das ist der Input, den ihr rausgibt, der Output und diese ganzen Läufe. Das ist quasi die Rechnung, auf die diese Token laufen. Input ja, und also Output.
Sprich, wenn ich ein Prompt und ein 70-Seiten-Dokument reinlade, ja, dann habe ich erstmal die Token für den Input. Dann spuckt er, wenn ich ihm beispielsweise sage, ach, eine Rechtschreibkorrektur,
ja,
und er spuckt das komplette Dokument wieder aus, dann habe ich einmal 70 Seiten Input, einmal ja, 70 Seiten Output. Okay. Vermutlich erreiche ich dann irgendwann auch damit
relativ schnell
das Fenster. Und jetzt ja, ist ja die Nummer mit dem Sweet Spot und mit diesem bis zum Anschlag ausreizen. Es kann dann ja auch unzuverlässig werden, ne?
Ja.
Also was quasi über diesem Sweet Spot liegt, fängt dann unter Umständen an, die KI Zeug zu vergessen. Sprich, wenn ich dem 70 Seiten gebe und ihm sage, keine Ahnung, übersetzt das bitte ins Englische, dann könnte es theoretisch passieren, dass da nachher 36 Seiten dabei rauskommen, weil er den Rest unterwegs einfach verloren hat.
Also jetzt mal sehr überspitzt genau, also ausgedrückt. Es ist nicht, dass er die kompletten Seiten verliert. So kann man sich das nicht vorstellen. Aber das sind zwei Probleme, die wir als Needle in the Haystack Problem und Lost in the Middle Problem definieren. Needle in the Haystack, es kann ja eine hochrelevante Information in den Tiefen eines Dokumentes vergraben sein. Jetzt stellen wir hier an, wir möchten so ein Murder Mystery schreiben. Und da gibt's so den ganz dezenten Hinweis, als der Jochen dann ums Eck ging, dann stellte er die Blumenvase, die laut klackerte, auf den Kamin. So, das laut klackerte ist jetzt quasi der Hinweis, dass der Jochen, der hier quasi in unserem Murder Mystery unser Mörder ist, das Messer wohl dann in diesem, keine Ahnung, in der Vase versteckt hat. So, das ist jetzt also ein minimales Detail. Dieses minimale Detail als Autorin oder Autor ist ja natürlich klar, dass du das da bewusst eingebaut hast. Das heißt, dein Intent ist dir sehr, sehr klar. Aber diese ganzen Gedanken kennt ja dein LLM nicht. Und jetzt würdest du quasi das irgendwie übersetzen, formatieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, weil, wie gesagt, wir haben schon 35 Worte darum gesponnen, dass das LLM kapiert, dass dieses Detail relevant ist. Und wenn diese für uns Menschen oder für bestimmte Business-Kontexte immer extrem relevanten Details flöten gehen, dann nennen wir das ein Needle-in-the-Haystack-Problem, weil es ja quasi die Nadel im Heuhaufen ist, die das arme LLM jetzt vergessen hat. Dazu kommt es, dass wir ein generelles Problem haben, was diese riesen Token-Functions angeht. Und das kennt ihr auch schon, sowohl aus Prompting als auch aus Context-Engineering. Da kommen wir auch bestimmt gleich nochmal dazu. Ist, dass der Anfang und das Ende, das ist, was das LLM am meisten treibt. Und der Mittelteil ganz gerne mal so quasi so ein bisschen hinten runterfällt. Das heißt also nicht, dass sie die Seiten vergessen, aber die relevanten Infos, jetzt aber in der größeren Abteilung, verlieren. Und jetzt stellt euch folgendermaßen vor, so ein Murder Mystery, da muss ich ja erstmal Suspension, da muss ich erstmal so eine Storyline vorne aufbauen und alles Mögliche und die ganzen beteiligten Personen vorstellen. Ich bin doch also relativ weit weg. Dann passiert hier irgendwas Dramatisches, dann habe ich dieses einzelne Detail. Also das Dramatische passiert vielleicht noch so am Anfang vom ersten Drittel, das kriegt das Ding noch einigermaßen hin. Aber dann passiert ja relativ viel Bohai mit diesen ganzen Details und dann habe ich eben Needle in the Haystack Problem und Lost in the Middle Problem und dann laufe ich halt ins Volldrama, dass da noch das dabei rauskommt, was ich mir alles mal gedacht habe. Deswegen, das sind so sehr, sehr technische Geschichten, warum du eben einen Sweet Spot hast, damit du das, die Wahrscheinlichkeit, dass du in diese zwei sehr, sehr großen technischen Dramen nicht reinläufst.
Okay, also zu diesen zwei technischen Dramen nochmal, also das eine ist Needle in the Haystack.
Ja.
KI hält Details für nicht so relevant, dadurch gehen sie für uns quasi verloren.
Ja.
Und das zweite Problem, Lost in the Middle. Wie würde ich das dann definieren? Da bin ich jetzt irgendwie ausgestiegen.
Ja, der Mittelteil geht einfach flöten. Stell dir vor, das, was dir jetzt gerade passiert ist. Also das, was dir gerade passiert ist, war meine schöne Erklärung. Der Mensch verliert dann auch den Mittelteil. Du kannst dir den Anfang merken, da habe ich angefangen. Needle in the Haystack,
ja,
jetzt könnte mir jemand Vorsatz unterstellen. Also ich habe mit spannenden Details angefangen.
Genau,
dann habe
das
ich
war
quasi
eine Praxisdemonstration.
Das war jetzt Praxisdemonstration. Genau, hiermit. Frau Lampel kann auch eine Praxisdemonstration. Und dann hast du eben genau das teilweise in der Mitte, da sind wir Menschen übrigens genauso anfällig wie das LLM. Wir verlieren es und dann kommt irgendwie das Ende. Und dann so, aber was war jetzt in der Mitte? Ja, das LLM hat quasi das gleiche Problem wie wir. Und das ist ein sogenanntes Lost in the Middle Problem. Aber beide zusammen sind eben eine Klasse von Data Science Problemen.
Okay, das heißt dann für mich in der Praxis, wenn wir gedanklich noch beim Kontext-Window bleiben, ich darf oder ich sollte, wenn ich sicherstellen möchte, dass ein möglichst großer Teil meiner Informationen im Kontext verarbeitet und im Output auch wieder ausgegeben wird, in diesem Sweet Spot arbeiten. Das ist so
nicht nur in diesem Sweet Spot, deswegen nennen wir das ja zwischenzeitlich sogar Kontext-Engineering, sondern zurück zu meinem kleinen Detail mit, es klappert was in der Vase. Das ist eine sehr, sehr implizite Information. Das ist etwas, das sich der Jochen jetzt für sein Murder Mystery Buch ausgedacht hat. Also das heißt, das ist all das, was für dich relevant ist. Das heißt, wenn du jetzt Context Engineering betreiben willst, zusammen mit deinem Prompt oder deinen zusätzlichen Kontextdaten, dann wäre das eine Information, die du dem LLM zur Verfügung stellen musst. Und zwar nicht als verbatösen Text nur, sondern eben im Zweifelsfall in einer Definition, das sind die wichtigen Details, das ist der Mörder, bla bla bla. Und das ist mit Context Engineering gemeint. Weswegen eben PDFs eigentlich auch so aus der Hölle sind oder irgendwelche Sachen, die hochformatiert sind. Da sind dann Formatinformationen drin. Die polluten die brauchen Token, du hast aber nichts davon und dann endet das im Chaos. Also das ist mit dem Begriff Context Engineering gemeint, ist dieses Überarbeiten des Kontextes, sodass das, was dir als Mensch oder für den Workflow relevant ist, auch beim LLM in der höchsten Wahrscheinlichkeit ankommt.
Okay, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von meiner Kollegin mit dem Buch und bleiben wir bei diesem Murder-Mystery. Mhm. Nebenbei bemerkt, ich muss irgendwann im Verlaufe der nächsten Minuten nochmal darauf zum ersten Mal darauf hinweisen, dass ich auch tatsächlich Bücher geschrieben habe. Das war vor der Zeit, bevor ich Kinder bekommen habe. Das eine ist eine High-Fantasy-Reihe, die immer noch auf Fertigstellung wartet. Ich gucke immer, wenn ich auf der Straße bin, ob irgendwelche Fans rumrennen, die mich dann treten, weil ich ähnlich wie George R. R. Martin dieses Ding nie zu Ende gebracht habe. Der Held steht irgendwo in der Mitte und es passiert nichts mehr. Also irgendwann passiert's. Und das andere ist tatsächlich ein Krimi unter dem Pseudonym Jorge de la Pesquina. Die Blutfinker heißt das Ding. Findet ihr auch in den Shownotes unten. Sorgt mal wieder für einen Algorithmus ab. Amazon. Nee, Scherz beiseite. Es ist, wenn ich als Autor jetzt diese Seiten nehme und Context Engineering betreiben will und ich habe dieses wichtige Detail, da muss ich ja eigentlich schon so ein bisschen vorgehen, wie ich das normalerweise als Autor machen würde. Man fängt meistens mit einem Plot an. Den Plot, den baut man dann aus, man hält das Wichtigste im Geschehen fest, man baut Personas für die Hauptfiguren und das wären alles Informationen, die ich dann im Kontext mit übermitteln müsste, damit ich sicherstelle, wenn ich per KI an diesem Buch arbeite, dass das Biest nicht à la Needle in the Haystack anfängt, wichtige rote Heringe, Mordwaffenhinweise und sonstiges unterwegs zu verlieren.
Genau das. Ja, also das ist genau das, weil das anders nicht funktioniert. Genau, also du musst immer wieder dran denken, dass du zum Beispiel die Entities definierst, die Personas definierst, die Plotline definierst und eben, und jetzt kommt es drauf an, muss es jetzt unbedingt dann das komische Detail mit der Vase, was ich da vorhin definiert habe. Grundsätzlich, aber ob jetzt so ein Detail wie meine Vase-Messer-Aktion jetzt wirklich relevant für das LLM ist, das musst du dann ehrlich dann auch noch testen, also jetzt nicht drauf geben, dass das ist halt genau, was alles LLM ist, immer so ein bisschen das Riesendrama an der Stelle. Klar, ich kann euch sagen, ihr müsst Entities hinterlegen, Personas hinterlegen, Plotline hinterlegen und eventuell diese Details, aber da ist ein bestimmtes eventuell immer mit dran. Aber ja, das ist, warum gemeint ist, Context Engineering. Und zum Context Engineering steht das eben halt auch im bestmöglichen Format. Unsere lange Leier von bitte benutzt doch, um Gottes Willen, Markdown-Formate und nicht irgendwie ein PDF aus der Hölle oder sonst irgendwas. Das ist genau dieser ganze Hintergrund, der zum Themengebiet quasi Context Engineering, damit natürlich indirekt auch Prompt Engineering gehört, weil das ja im Prinzip das muss miteinander zusammenarbeiten und das spielt dann das Ganze in das Finale, um das Fass einmal komplett aufzumachen, wie sieht denn eigentlich überhaupt euer Workflow aus und in welchen Tools wird dieser Workflow umgesetzt, weil das ist die eigentliche Limitierung, die wir aktuell haben.
Aber um das platt nochmal auf den Punkt zu bringen, auch wenn ich quasi im Context Engineering alle Karten gezogen habe, alle Strippen gezogen habe, ich verliere mich gerade im Sprichwörterdschungel, dann ist noch lange nicht gewährleistet, dass dieses klappernde Messer tatsächlich nachher in der Vase drin ist. Freund Zufall spielt immer noch ein bisschen eine Rolle bei diesem Thema und ich muss hinterher einfach prüfen.
Nicht Freund Zufall. Bitte um Gottes Willen LLMs nicht mit Zufall in Verbindung bringen, sonst erscheine ich nachts in euren Träumen oder stehe ungefragt in euren Büros. Es ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und nein, das kann man schon. Also das ist jetzt, und jetzt wird's dramatisch. Das kann man schon alles irgendwie tun, nur nicht so trivial, wie die meisten Leute sich das denken. Also du musst es halt A testen. Und jetzt, wer einen normalen Cloud-Account hat, ist ja jetzt ja nicht irgendwie in der Lage, da weiß Gott was noch, auf Cowork geht schon mal besser, sonst was. Aber das kann man schon. Und das ist halt der große Unterschied von wir bauen und basteln irgendwas rum und wipe-coden, zu, wir sind in vollproduktiven Systemen. Natürlich können wir einen Chatbot oder einen Rack oder sonst irgendwas bauen, wo wir eine extrem hohe Reliability im Retrieval haben. Also auch, um sicherzustellen, dass so ein Detail wirklich nachher auch da ist, wo es ist. Klar geht das. Die Frage ist dann immer so ein bisschen Aufwand, ja oder nein.
Ja, und die Frage ist auch, sitzen wir in einem Consumer-Tool,
Genau.
wo ich ja im Prinzip nur die Möglichkeiten habe, die mir die Oberfläche zur Verfügung steht, das, was ich prompten kann, also was ich im Kontext-Engineering noch machen kann und
Genau, und mit Projekten und sonst irgendwas. Aber ansonsten, deswegen muss man halt auch immer sagen, Achtung, und vielleicht, ich habe gehört, ich werde ein bisschen schiefer mit der Stimme, wir haben hier angeblich sehr viel Corporate-Zuhörer. Übrigens, das ist euer kleines Problem mit Microsoft Copilot und allen selbstgebauten Tools. Denn diese Tools können noch nicht mal das, worüber wir gerade schon bei Claude lästern. Ja, jetzt hat sie es gesagt. Eure Tools, die meisten
Aber.
Corporate Tools, können noch nicht mal das, was heute Consumer Tools leisten. Und die Consumer Tools laufen schon massiv in ihre Problematiken hinein. Lasst es sacken. Vielleicht, wenn ihr dazu vertiefen wollt, oder schreibt uns gerne an. Das ist eine der großen Herausforderungen auf Enterprise-Level gerade.
Tatsächlich im kleineren Corporate-Umfeld auch für mich so schon von Anfang an, als das anfing, so eine Beobachtung gewesen. Der Versuch, eigene Oberflächen, eigene KI-Tools zu machen, hinkte immer so brutal den Enterprise-Tools hinterher, was dann nachher dazu führte, dass, wie soll ich sagen, die Power-User im Unternehmen das Zeug gemieden haben. Der Teufel ist Weihwasser, weil du halt ja nicht dieselben Möglichkeiten hattest wie
Genau.
das
Und heute
im
siehst du halt
Prosumer.
diese Diskrepanz immer stärker, dass du halt häufig ganz häufig, wo ist denn jetzt mein Projektordner? Also so eine Basic-Funktionalität, die du ja wirklich brauchst, um irgendwie clever professionell damit zu arbeiten, hast du nicht. Also ich meine, das ist halt einfach, das ist sehr, sehr, sehr dramatisch, ist aber auch nur ein Symptom eines größeren Problems.
Ja, definitiv. Das Thema mit den Projekten, also bevor wir, du hast das Wort Recce ja schon gedroppt, aber bevor wir diese Spur etwas weiter verfolgen, es ist kein roter Hering, es war tatsächlich ein Hinweis auf den Täter, um in der Analogie zu bleiben. Projekte. Ich habe dann überlegt und da, wo es bei mir zuverlässiger wird im Arbeiten, ist halt, wenn ich mein Wissen in Chunks aufgeteilt in einem
Genau.
Projekt verteile. Das war dann auch der erste Rat, den ich meiner Kollegin gegeben habe. Und dann bin ich aber, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen an den Rand meines Wissens gestoßen, weil ich mich beispielsweise gefragt habe, was tut denn Claude eigentlich und was tue ich, wenn ich das Projekt füttere? In irgendeiner Form ist es wahrscheinlich ein Kontext-Engineering,
Es ist
aber
eine saubere, gechunkte Rack-Pipeline. Deine Kontextdaten, die du in, also hast ja Anweisungen und deine Projektdaten. In deinen Projektdaten wird vorgechunkt, in einer bestimmten Art und Weise, sodass sie dann, das ist, wie gesagt, das ist näher, das ist weniger Kontext-Engineering, sehr viel mehr klassisches Retrieval-Optimization, da kommt der Begriff Rack übrigens eigentlich her, dass das quasi vorbereitet und aufbereitet wird.
das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise, bleiben wir mal bei dem Buch, Ihre 70 Seiten als ein Buch, weil da war ich dann nämlich schon am Überlegen, ob es sinnvoller ist, es kapitelweise oder am Stück da reinzufüttern. Und wenn man dann beispielsweise hergeht und sagt, pass auf, ich will die Mordszene nochmal überarbeiten.
Also jetzt kommen wir zu dem, wo wir halt ganz ehrlich, so liebe Corporates, heute bashe ich euch wieder. Erstmal zünde ich euch den Microsoft Copilot an, dann eure eigenen Tools und so, und jetzt wird es noch viel dramatischer. Dein Beispiel ist genau das, warum ich auf diese Fragen, die mir übrigens täglich und nicht nur von dir, das ist kein Vorwurf an dich, lieber Jochen, sondern es wird mir konstant in jedem Meeting, in jedem Workshop gestellt. Ja, aber wie soll ich das jetzt machen? Freunde und liebe Freundinnen, liebe Gebetsschwestern und Gebetsbrüder, ihr fangt an der verdammt falschen Stelle an. Du kannst die schönste Kontextoptimierung bauen. Du kannst den schönsten Prompt-Design veranstalten. Wenn du kein Verständnis hast, wie ein Workflow in AI-driven aussehen muss, und nein, das ist nicht eine Toolfrage, ob wir jetzt N8N einführen, sondern das beinhaltet für alle YouTube, ich hatte mal wieder einen Post-it in die, einen sehr, sehr kleinen quadratischen Post-it in die Kamera. Wenn wir unsere Workflows nicht redesignen und das nicht nur optimiert, und zwar nicht unsere Human Workflows, sondern wirklich AI-driven Workflow Designing haben, dann kommt da hinten raus immer nur Crap raus. Und wenn ich wieder höre, die AI kann das nicht und die AI kann das nicht und eigentlich hat die AI nur Schuld. Nee, Freunde der Nacht. Das ganze Ding heißt hier Layer 8, weil das Problem vorm Rechner sitzt. Layer 9, weil die Org nicht bereit ist, ihre Workflows zu redesignen. Und wenn ihr euch jede einzelne Studie anguckt, den ROI von AI in Frage stellt, dann kommt man immer zum gleichen Fazit. Hat jemand die Workflows angefangen, an der richtigen Stelle Workflow Designing zu betreiben, dann hast du Return on Investment für jede einzelne AI-Initiative. Tust du das nicht, dann speist du die Kohle zum Fenster raus. Deswegen kann ich diese Frage, was soll sie jetzt machen? Ja, ich habe keine Ahnung, im Zweifelsfall 8 verschiedene Projekte anstellen. Eins, wo sie die Persona-Entities aufrechterhält, eins, was sie zum Plot-Checking verwendet, eins, wo sie immer mal wieder, was weiß ich denn alles? Ich habe meine Überschaubarkeit an meine Murder-Mysteries, die ich in meinem Leben geschrieben habe, sind null. Also ich muss da jetzt sehr theoretisch reingehen. Das ist das eigentliche Bottleneck. Und du siehst halt heute, wir haben März 2026 und die Leute haben immer noch nicht verstanden, dass sie sich an die Maschine anpassen müssen, um den vollen Hebel zu hören. Und das will der Mensch, Enterprise und Corporate nicht hören, weil das Ding soll ja jetzt mein menschengemachtes Problem lösen. Und damit beißt sich die Katze dummerweise echt böse in den Schwanz. Heute haben wir auch das Schweinchen aufgestellt für schlechte Sprichwörter.
Ein menschliches Problem, glaube ich, bei diesem, zum Beispiel bei dieser Erkenntnis zu sagen, ich muss meinen Workflow jetzt anpassen, ich brauche vielleicht ein eigenes Projekt, das sich nur mit den Personas beschäftigt, ja. Eins mit einem Plot und eins irgendwas, ist ja schon so ein bisschen Bequemlichkeit, weil wenn man dieses Projekt mal aufgesetzt hat, ich merke das bei mir selber, ich habe Projekte, bei denen ich ganz genau weiß, ich müsste das eigentlich aufsplitten. Also so Projekte, in denen ein einzelner Content-Workflow, so wie ich mir den vorstelle, quasi komplett abgenudelt wird. Und das Ding verliert gelegentlich die Spur und ich muss es wieder zurück auf die Spur füllen. Und ich weiß genau, ich müsste das neu aufbauen. Aber es ist halt Arbeit, ne?
Also es ist halt Arbeit. Und ich meine, ihr vergesst scheinbar alle, dass ihr jetzt alle zu kleinen Mathematikern geworden werdet, wo die Grundarbeit und die Vorarbeit der entscheidende Punkt ist. Das ist halt nochmal die Bequemlichkeit und da sind wir dann im Corporate-Kontext, na warum kann das denn das LLM nicht einfach bla bla bla? Also die Diskussion führe ich ja nun wirklich täglich. Ich kann euch nicht vor der eigenen Faulheit retten. Also es tut mir ja schrecklich leid. Shoutout an meine ukrainische Verwandtschaft. Gott hab sie selig, aber wenn du mit einer ukrainischen Mama und Großmutter geworden bist, dann ist Disziplin wohl mehr Tiefen drin. Aber die Faulheit ist an der Stelle das freaking Problem. Und diese Tools, und das haben wir in diversen und AI in diversen Folgen ja auch schon immer wieder, sie sind halt Faulheitsfütterer. Und ja, natürlich in der Theorie bist du mit einem durchschnittlich oder unterdurchschnittlichen Ergebnis zufrieden. Dann hört nicht diesen Podcast, der sorgt für Stress und schlaflose Nächte. Willst du aber der Realität dich stellen, wo wir in 2026 stehen, in der größten Disruption, die gleichzeitig richtig gemacht das größte Enablement sein kann und dein größter Hebel für deine persönliche und auch deine Unternehmenszukunft, dann musst du halt jetzt 3 Schritte zurückgehen und einfach mal sagen, okay, Butter bei der Fische, wie sieht's jetzt wirklich aus? Und hast du ein Unternehmen, und ganz ehrlich, ich meine, also wir zwei dürfen uns ja privat und geschäftlich erlauben, sind unsere Unternehmen faul zu sein. Fair Deal. Aber die Faulheit der Unternehmen, weil sie es nicht kapieren, kostet in der Zukunft Arbeitsplätze. Das hat nichts mit AI zu tun, sondern einfach nur die Kosten der Faulheit, die dich halt irgendwann in den Hintern beißen. Da hat keine AI einen Job abgeschafft, sondern schlicht und einfach nur die Faulheit.
Verstehe ich. Wir marschieren schon so ein bisschen in Richtung RAG, weil du hast schon ein bisschen was erwähnt. Ich greife das jetzt nochmal ein bisschen auf, weil ich habe es verstanden, aber ich will sicherstellen, dass jeder Zuhörer und jede Zuhörerin auch noch mitkommt. Was in einem beispielsweise Claude-Projekt, auch wenn Claude uns keine Kohle bezahlt, die Projekte funktionieren für mich dort einfach am besten, deswegen werdet ihr das relativ oft hören und weil ich halt auch selber damit arbeite. Also, du hast schon ein bisschen erklärt, du hast gesagt, die Informationen, die da in den Projektdateien liegen, dann gibt's noch die Anweisungen und er teilt das in Chunks auf und da geht's quasi jetzt, so sortiere ich das für mich ein, darum, dass Claude sich, also dass die KI sich genau den Teil rausschneidet, den sie braucht, um einen Prompt, meine Aufgabe zu bearbeiten und der Chunk dann möglichst im Sweet Spot liegt, würde ich jetzt
mehrere
mal
Chunks,
mutmaßen.
Mehrere Chunks, das ist nicht einer, es sind ganz viele Chunks.
Okay, und da sind wir dann jetzt in diesem Bereich RAG. Also meine erste Befürchtung war, weil ich das irgendwo so gelesen hatte, dass was in den Dateien ist, einfach komplett in den Kontext gekippt wird. Ich weiß aber aus der Praxis, dass das definitiv nicht sein kann. Deswegen freut mich dann auch schon die Erklärung, dass das so langsam in Richtung RAG geht und Claude den Scheiß in Chunks aufteilt. Ja. Aber lass uns doch mal kurz erzählen, was da im Groben passiert.
Damit wir jetzt
das
endlich nochmal ein anderes Tool schmeißen. Wobei, ehrlicherweise muss man halt sagen, die einzigen beiden Competitors rund um Enterprise sind Google mit Gemini, Anthropic mit Claude und OpenAI liefert immer noch gute, interessante Modelle. Also die LLMs, die in letzter Zeit von OpenAI rausgekommen sind, sind gut, aber die Work-Oberfläche, die OpenAI zur Verfügung stellt und alles, was dahinter steckt, was Workflows und sonstiges angeht, ist gerade nicht up-to-date. Aber das sind in der aktuellen Diskussion, haben wir 3 Player, OpenAI, Anthropic und Google, alle anderen sind quasi schon non-existent. Deswegen reden wir über nicht wahnsinnig viele anderen Foundational Labs. ein Teil zu liefern, ein unserer Lieblingstools, und sowohl in vielen kleinen und größeren Projekten ist Notebook LM. Und in Notebook LM könnt ihr extrem viel Daten reinschmeißen, weil da hat es eine saubere Retrieval Augmented Generation im Hintergrund laufen. Und jetzt kommen wir zu diesem ganzen Drama. Wenn ihr in einem Projekt oder sonst irgendwas in dem Kontext arbeitet, dann ist das, haben wir da zwei Begriffe für. Einmal, wenn die Daten nicht gleich in dem Chatfenster drin sind, dann ist es nämlich die Ingestion. Dann ist es der sogenannte Retrieval-Mechanismus. Der Retrieval-Mechanismus, der versucht genau das. Du hast eine Prompt, eine Anweisung, und anstatt jetzt den Retrieval blanco voll zu ballern mit einer Million Token, gibt der Retrieval-Mechanismus, versucht jetzt genau das Relevante für die Anfrage zu finden. Dafür gibt es verschiedenste Mechanismen. Und dieses Retrieval, wenn dieses in einem REG läuft, in so einem Retrieval Augmented Generation, das heißt, dass innerhalb des Mechanismus Retrieval weitere im Zweifelsfall LLMs zur Verfügung gestellt werden, dann haben die meisten diese Idee, das sind diese Vektordatenbanken, Embeddings, bla bla bla. Das ist aber grundsätzlich, steht REG oder das R in erster Linie für den sogenannten Retrieval-Mechanismus. Der Retrieval-Mechanismus basiert eben auf den verschiedenen Arten, die wir Chunking nennen. Chunking ist nichts anderes, als dass wir der Text und die ganzen Daten, die dahinter liegen, verfügbar machen in Happen. Der Elefant wird in kleinen Happen gegessen. Das ist Chunking. Und für Chunking haben wir wiederum verschiedene Techniken. Klassischerweise, es gibt sowas wie Semantic Chunking. Es gibt aber auch Section-Aware Chunking. Es gibt Time Chunking. Es gibt ganz, ganz viele Chunking-Technologien. Und jetzt merkt ihr auch schon, wenn ihr einfach irgendwas, sei es ein Notebook LM, damit mal andere Tools und Claude Project oder von mir ist auch OpenAI Projects benutzt oder auch einen Folder durchsuchen lasst mit einer Google Drive Connection, dann habt ihr keine Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen. Das heißt, ihr müsst auf das zurückgreifen, was euch ein Toolanbieter zur Verfügung stellt. Die geben sich da sehr viel Mühe, weil die ja sonst natürlich auch wissen, dass ihre Tools nicht gut genug funktionieren. Das ist aber auch genau der Unterschied, warum die Claude-Projekte besser funktionieren als die OpenAI-Projekte aktuell, weil du hängst halt an der technischen Leistungsfähigkeit von deinem Toolanbieter. Und warum Copilot so ein Schrott ist, Microsoft, das ist völlig daneben gegangen und wird auch irgendwann scheinbar nicht gefixt. Aber daran hängst du quasi an dieser Stelle. Und wenn du jetzt aber natürlich sagst, Moment mal, ich habe da ja als Unternehmen oder auch vielleicht als halber Nerd, ganzer Nerd oder Vollprofi natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, dann kannst du das selber strukturieren und dann kannst du eben sehr viel mehr Context Engineering machen. Aber auch generell, du arbeitest dann mit verschiedenen Retrieval- und Search-Algorithmiken oder Verbindungen, um ein optimales Ergebnis zu bekommen, was eben halt auf deinem Workflow, deinem Prompt, deinem Kladderadatsch optimiert ist. Und deswegen ist REG nicht tot, weil REG insbesondere in Unternehmen natürlich eine hohe Relevanz hat, weil da muss ich ja im Zweifelsfall die paar tausend PDF-Dokumente irgendwie verfügbar machen und das wird sicherlich nicht mit einem Kontextmenü funktionieren.
Okay, das R-Retrieval von REG, das habe ich jetzt sehr explizit erklärt gehört. Wie geht's denn mit A und G weiter, wenn ich jetzt
Augmented Generation. Retrieval und Augmented Generation ist nichts anderes, als dass ihr euch, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgestellt ist, dass innerhalb des Retrievals dann danach nicht ein super statischer, deterministischer Algorithmus überläuft, sondern auch in dem Fall Augmented Generation auch schon nach dem direkten Retrieval-Set an LLM oder LLM-ähnliche Algorithmen zur Verfügung kommen können, um dann quasi, bevor es final in dem auszuführenden LLM landet. Das heißt, du hast so eine große Box, wo dein REG lebt, in allen Varianten, die man da so benutzen kann. Und dort kann und wird in Teilen einfach schon quasi, stellt euch einfach mal vor, ein LLM verwendet, um eben klar vorzudeminieren, was danach dann in die nächste Nummer reinkommt. Und dann hast du eben dein LLM-Modell dahinter. Das ist so die grobe, nachdem wir jetzt hier keine Slides und sonst was an die Wand schmeißen können, die grobe Idee. Und deswegen, das nennt sich Augmented Generation, weil du den Retrieval quasi nochmal augmentest, also weitermachst und eben im Zweifelsfall generative arbeitest. Alles kann, nichts muss. Es kommt sehr auf den Case drauf an, was du baust. Aber deswegen ist REG quasi ein Überbegriff ohne eine spezifische technische Definition. Du hast einen hohen Grad der Flexibilität. Einfach Vektordatenbanken, genauso wie Knowledge Graphs, sind beides Kategorien eines REGs. Kann aber auch ganz anders auslaufen. Also deswegen ist REG quasi wie so ein Metabegriff. Und die Retrieval Augmented Generation beschreibt eben ein größeres Konzept, das dann nicht definiert ist, wie es im Einzelfall runtergebrochen worden ist.
Okay, das kann anwendungsbezogen sein. Jetzt hast du noch zum zweiten Mal einen Begriff verwendet, nämlich die Vektordatenbank. Ja. Und jetzt kam noch der Knowledge Graph dazu. Ja. Wollen wir die zwei vielleicht auch noch gerade
erklären?
Also
Vektoren und Graphen sind im Prinzip nur zwei Repräsentanten, wie Daten, wie Wissen repräsentiert werden kann in dieser maschinenlesbaren Form. Kann man das in Form von Vektoren, ja genau, Mathe, Flashback, genau wie ihr euch als Vektoren vorstellt. Ein bisschen mehr, länger, ein bisschen größer, aber das sind Vektoren. Und Graphen können ausgleichen, was Vektoren nicht können. Weil in der Graph kann ich quasi Sachen miteinander verknüpfen, sodass ich nicht ins Vollchaos komme. Stell dich folgendermaßen vor, ihr produziert Computermäuse. Okay, ihr seid jetzt irgendwie eine Company, die Computermäuse
produziert. Barbara hält gerade eine Maus in die Kamera.
Genau. Jetzt habt ihr aber natürlich auch, also das ist euer Produkt. Das heißt, dass diese Daten rund um diese Computermäuse müssen irgendwo abgelegt werden. Aber eure Mitarbeitenden, Spoiler, benutzen auch Computermäuse. Und jetzt, wie soll jetzt der Graph, also wie soll, und der Vektor kann jetzt nicht sauber unterscheiden, ist die Computermaus jetzt quasi, die auf meinem Schreibtisch liegt oder die ich Jochen verkauft habe. In Graphen kann ich dieses Problem ausgleichen, sodass ich, wenn ich das Gleiche aber mit mehrfacher Bedeutung habe, besser ausgleichen kann. Deswegen sind Graphen grundsätzlich in der Theorie immer besser. Das heißt aber nicht, dass es in der Praxis so ist und dass sich der Aufwand, der sich betrieben werden muss, dass die Graphen wirklich gut und solide sind, wirklich rentiert. Aber die Company, und deswegen unser Dreiklang nochmal klar zu machen, warum Google so ein Enterprise Case ist, die haben ihre ganzen Knowledge Graphs, die insbesondere auf den ganzen Netz verfügbaren Daten sind, seit Jahren im Aufbau. Und deswegen sind die halt immer noch, was Such oder auch eine bestimmte Knowledge-Verfügbarkeit hat, also halt am meisten voraus, weil sie so viel Vorsprung haben, unter anderem im öffentlich zugänglichen, aber auch aus internen Graphen bauen. Das ist halt so der Unterschied.
Okay. Jetzt frage ich mich gerade eins, weil meine Kollegin hat ja ein Word-Dokument mit 70 Seiten. Und wenn ich jetzt in so ein Unternehmen reingehe, und ich mich zurückerinnere und mir überlege, in welcher Form liegen denn da Daten vor, dann wären Datenbanken in Anführungszeichen schon eigentlich so eher so...
Datenbanken sind ein Teil der Retrieval, die du verwendest für deinen ganzen Kladderadatsch. Datenbanken sind ein Teil deiner Retrieval-Strategien. Je nachdem, wie du die Datenbanken verwendest und anbindest, sind sie quasi ein echtes, bitte in Anführungszeichen denken, Rack. Aber Datenbanken sind Teil deiner Verarbeitungsstrategie, der Ingestion.
Aber was mache ich mit dem ganzen anderen Kram?
Also in PDFs so einem, in und sowas? So einem,
ja, in so einem Unternehmen sammeln sich ja unglaubliche Millionen von Word-Dokumenten an. Irgendwer hat irgendwann Scheiß dokumentiert, eine Guideline.
Da kommen wir jetzt, warum der Microsoft Copilot und die SharePoint-Anbindungen alles so ein Riesendrama ist. Also grundsätzlich, und da kommt eigentlich auch die Meistverwendung für den Rack her, du hast eben für deinen Fachbereich Marketing deine ganzen Kladderadatsch-Daten, die eigentlich allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen sollten. Und die werden dann eben Rack gepipelined. Achtung, es heißt nicht, dass ich euch jetzt genau sagen kann, wie das bei euch entsteht, aber diese sogenannten Racks sind für die unstrukturierten Daten, die im Unternehmen vorhanden sind, zuständig. Also wenn die Datenbank strukturiert und maximal semi-strukturierte Daten verarbeiten kann und sollte, sind die Rohdaten von mir sind im Data Lake, also eine Grundlage, sind die Racks dafür zuständig, die unstrukturierten Daten verfügbar zu machen. Und die sind natürlich insbesondere verfügbar für deine ganz klassische, der Mitarbeiter sucht was, aber auch für deine Verfügbarkeit in der Data AI Readiness. Also Racks sind für die unstrukturierten Daten zuständig. Also deine PDFs und die Führungsleitlinie aus 1997.
Okay, und um den Zusammenhang auch noch kurz zu erklären und zu verstehen, SharePoint und diese Sammlung an PDFs und Word-Dokumenten, die sich aus Nutzersicht über x Dutzend Arbeitsgruppen, Ordner und weiß der Teufel, welche Strukturen verteilt, ist dann SharePoint der Data Lake oder was ein schwarzes Loch?
Der Punkt ist, dass es teilweise so benutzt wird. Also SharePoint wird bestimmt auch irgendwo als Data Lake benutzt. Nee, das wäre dann technisch schon noch ein bisschen mehr. Der SharePoint sollte eigentlich die vorstrukturierte Variante sein, damit es Retrieval und die AI eine Chance hat. Wir wissen alle, dass es so nicht ausschaut. Final 37b, Draft 18b versendet zur letzten PowerPoint. Viel Spaß, dass das LLM rausfindet, was das jetzt sein soll. Nein, also heißt nicht, dass der SharePoint als Data Lake missbraucht wird, aber das sollte ja eigentlich nicht sein. Am Ende des Tages, es gibt diese wahnsinnig lustige Aussage, wenn ihr eine Microsoft-Company seid, da wird immer diskutiert, was speichere ich denn jetzt in Teams und was in SharePoint und was in OneDrive ab. Am Ende des Tages ist das übrigens rein architektonisch genau der gleiche Kladderadatsch, das ist nur unterschiedliche Prozesse. Und dein OneDrive ist quasi dein Safe, der ShareDrive ist, der SharePoint ist eigentlich das, was allen zur Verfügung stellt und Teams ist ja quasi dein Chat-Gedönse, sonst was. Ich bin keine Microsoft, ich muss mich mit genügend Microsoft rumärgern, wir sind aber selber keine Microsoft-Company. Also nein, wer den SharePoint als Data Lake missbraucht, hat dann aber auch wirklich seine Hausaufgaben mal wieder gar nicht gemacht. Sieht es aber in vielen Sachen so aus, ja, aber genau deswegen ist dieses SharePoint sonst irgendwas wenn das Ganze alles gut organisiert und strukturiert wäre, dann wäre das alles nicht so dramatisch. Aber ich glaube, ich weiß ja nicht, wie eure Ordner ausschauen.
Okay, ja, und wie also ich gehe mal zurück aufs einfache Beispiel. Also ja. Wenn ich jetzt wirklich eine überschaubare Menge an Daten habe, wie jetzt, ich nehme wieder die Krücke mit meiner Kollegin und ihrem Buch, die wird sich wahrscheinlich hinsetzen können und wird irgendwelche Dokumente erstellen können, die strukturierte Daten für das Projekt zur Verfügung stellen, damit der Kontext besser strukturierte Daten zum Arbeiten zur Verfügung hat. Bei einem Unternehmen, das 40.000 Word-Dokumente, 20.000 PDFs in Strukturen und Ordnern, die man schon mit der Oberfläche von Microsoft nicht mehr versteht, zur Verfügung steht. Was mache ich denn mit dem ganzen Kladderadatsch?
Anrufen.
Also, nur um das mal zu fragen. Also wenn ich
anrufen.
Dann Date anrufen.
Anrufen. Bitte anrufen und keinen Unsinn veranstalten. Anrufen, ruf doch einfach an, dann können wir euch helfen. Aber ansonsten muss ich wieder fixen und dann ist eure Data AI Readiness mindestens um 3 Jahre verschoben.
Okay, also das ist ein Job für einen Data Scientist.
Das ist ein Job für ein paar Vollprofis und nicht nur für einen. Also, sorry, das ist so dieses Wipecode. Also, ich meine, wir haben jetzt momentan, wer auf LinkedIn drüber geht, der würde euch jetzt, also wäre ich ein LinkedIn AI Influencer Guru und würde mich Expertin nennen, dann würde ich euch jetzt empfehlen, ihr habt einen N8N Workflow und außerdem können wir mit Coworker Agenten drüber Sachen, die räumen eure Daten auf.
Kommentiert bitte mit Apfelbaum mit unten Apfelbaum. In den Kommentaren und dann also, schicken wir euch
der Punkt
ein
ist, also wenn du 40.000 Dokumente hast, wenn du ein Unternehmen bist, was nicht morgen in der Zeitung stehen will, weil es seine ganzen Daten gelöscht hat, dann habt hoffentlich irgendwelche Profis, wir haben auch noch Kollegen, die wir empfehlen können, daran scheitert es nicht. Oder ihr habt Leute intern, aber hört auf eure Profis, die euch an der Stelle sagen, dass das ein nicht triviales Problem ist, was man gut technisch erschlagen kann. Und so kommt auch die Aussage zusammen, diese ganz naiven und wir schmeißen da 10.000 Dokumente in einen Rack rein. Das war noch nie eine gute Empfehlung, aber man wollte uns ja nicht zuhören. Es gibt ja angeblich Leute, die machen das ein bisschen länger. Da schwingt bei mir manchmal so ein bisschen Frust mit, weil ich halt dann Sachen fixen muss, die wirklich hart vermeidbar gewesen wären. So,
das fängt ja schon
das
einfach
ist halt einfach
an.
Das Problem.
Also wenn ich beispielsweise in einem meiner Claude-Projekte eine Markdown-Datei erstellt habe mit irgendwelchen Hintergrundrichtlinien, wie ein Artikel zu erstellen ist oder sonst irgendwas. Und ich vergesse, dass ich das getan habe und ich lade diese Richtlinie nochmal in den Projektkontext hoch, dann habe ich 2 Richtlinien, die sich widersprechen unter Umständen. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn Claude mir Rotz produziert, weil im Kontext liegen 2 Richtlinien, die sich... Warum erzähle ich das? Wenn du so ein riesengroßes Konvolut auf SharePoint liegen hast, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass deine Brand-Guidelines sich da aus 1997 und 2026 eventuell widersprechen könnten. Und wenn man jetzt diese ganzen 10.000, also das ganze Konvolut da reinkippt und sich dann hinterher wundert, warum man auf einmal Brand-Guidelines von 1997 auf der aktuellen Webseite angewendet findet, weil der Adobe Brand Agent auf diese Guidelines zugegriffen hat, die ihm über SharePoint reingeflanscht wurden, dann muss man sich nicht wundern.
Ja, und das ist halt auch genau das. Das große Budget liegt jetzt übrigens, je natürlich abhängig von der Größe des Unternehmens, weniger im Bauen dieser ganzen Geschichten als in dem Whiteboarding der Architektur. Und das ist das, was gerade so schief geht, dieses die Technik, wenn dann das Scribble mal steht, wenn wir die Architektur aufgesetzt haben, dann kann das fast jedes Unternehmen mit Inhouse-Ressourcen stemmen. Bin ich mir fast sicher. Und wenn nicht, dann seid ihr so, dann ist es was anderes. Aber dann habt ihr im Zweifel Bock, euch einzugraben. Das, was die große Herausforderung ist, ist dieses, wie bauen wir denn das überhaupt? Und wie ist es gebaut, dass es zukunftssicher wird? Und das ist das, warum ich meine, ruft doch bitte um Gottes Willen an und ruft ein paar Kollegen an. Weil da passiert momentan das große Problem. Du siehst halt erst, dass es nicht funktioniert, wenn genau das passiert, was du gerade geschildert hast. Das heißt, dann ist es zu spät. Und jetzt lass es mal nicht die Brand-Guidelines sein. Also am Ende des Tages ist es Fehlbranding, hat den Aktienkurs noch nie gekillt und auch die Gesellschaft da nicht umgebracht. Aber lass es mal andere Sachen sein. Und das ist das große Missverständnis. Die eigentliche Arbeit, das runter nachher umzusetzen, ist insbesondere, wo wir heute stehen mit den ganzen großartigen Coding-Assistants, sonst irgendwas, nicht mehr das. Aber davor braucht es Deep Knowledge aus der Firma und echte Expertise, um die Whiteboarding Session on point hinzubekommen und die Steps, die daraus folgen, den Rest, das kann man in Fullspeed machen. Aber dieser Moment, der muss sitzen. Wenn der sitzt, alles mega. Aber das ist das, was momentan so massiv schief geht. dass du halt denkst, aber ich habe doch einen SharePoint und ich habe das auch. Nein, ihr habt Chaos und ihr habt so Chaos. Wieso soll das LLM morgens auffassen?
Ja, aber ganz ehrlich, also man schafft es ja bei einem Zugriff auf SharePoint noch nicht mal ein konsistentes Verhalten über die verschiedenen Oberflächen zu erhalten. Also wenn ich ein Dokument in Teams suche, bekomme ich andere Ergebnisse, wie wenn ich es in Word suche, ja, in OneDrive suche oder über die SharePoint-Maske. Manchmal finde ich es an der einen Stelle, manchmal finde ich es an der anderen Stelle.
Genau.
Also ich habe mittlerweile keine Microsoft-Tools mehr, weil ich ja mein eigenes Unternehmen habe mit The Bybit und mich nicht mehr mit irgendwelchen Leuten rumärgern muss, die Microsoft verliebt sind. Freundliche Grüße nach München.
Ich mein Leben schon, ist deutlich aber ich leichter. Ich muss halt auch immer sagen, bitte, dann müsst ihr halt auch da klar drüber nachdenken. Aber das ist doch ein schönes Wort zum Sonntag, zum Samstag. Wann auch immer ihr diese Folge hört, wir kommen ja immer freitags raus.
Ja, genau. Dann würden wir in diesem Sinne sagen, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Tschö, tschö.